Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Während die Menschen im Süden und Osten Deutschlands weiter gegen das Hochwasser kämpfen, schiebt sich die Flutwelle langsam gen Norden. Tausende Helfer versuchen, die Deiche abzusichern. In Bayern sinkt das Hochwasser zwar, bei Deggendorf aber bleibt die Lage ernst. In Magdeburg lagen die Pegelstände der Elbe heute etwa dreimal so hoch wie normal. Elbaufwärts bedroht das Wasser Mühlberg, kritisch bleibt es auch in Bitterfeld.
In Bayern konnte heute Morgen die A92 München-Deggendorf wieder freigegeben werden, nach 48 Stunden Sperre. Zumindest die Verkehrssituation rund um Deggendorf hat sich also ein wenig entspannt. Doch nach wie vor gilt Katastrophenalarm, die A3 steht noch unter Wasser, bleibt bis auf Weiteres gesperrt. Und auch auf den Straßen des Stadtteils Fischerdorf wird wohl noch länger kein Auto fahren. Das Wasser kann kaum abfließen, es steht wie in einer Badewanne. Erst wenn der Donaupegel tiefer steht, kann damit begonnen werden, die braune Brühe kontrolliert abzulassen.
Da sind die Überlegungen der Experten, dass sie dann den Riegel, der im Nachhinein noch künstlich eingebaut worden ist, dass man den wieder öffnet, dass jetzt das Wasser rauslaufen kann.
Und so ist noch völlig offen, wann die Menschen in die überschwemmten Gebiete zurückkehren können. Das drängendste Thema für die Anwohner auch auf einer Bürgerversammlung am Abend. Hunderte sind gekommen.
Wir sind natürlich daran interessiert, wie es jetzt weitergeht. Das ist eigentlich das Schlimmste, dass man im Moment nichts machen kann.
Straße für Straße soll das überspülte Viertel freigegeben werden. Zurückziehen können die Bürger aber nicht alleine, sondern erst nachdem Statiker jedes einzelne Haus geprüft haben.
Elbabwärts in Niedersachsen sind die Wasserstände zuletzt deutlich angestiegen. Der Höhepunkt des Hochwassers wird Mitte kommender Woche erwartet. Die Deiche werden mit hunderttausenden Sandsäcken verstärkt. Die Behörden erwägen, die auf einer Insel gelegene Altstadt von Hitzacker zu evakuieren. Der Ort ist von Nebengewässern der Elbe umschlossen.
Am Hafen von Hitzacker wird das große Fluttor geschlossen. Ein Zeichen, dass die Vorkehrungen nun zu Ende gehen. Die Elbe steigt immer weiter. Feuerwehr und Freiwillige mussten den Deich um einen halben Meter erhöhen. 1,5 Millionen Sandsäcke sind inzwischen verbaut. Ein Kraftakt, der Hitzacker trocken halten soll.
Was hier vor Ort geleistet wird, ist unfassbar. 7000 Männer und Frauen von Feuerwehren und THW im Einsatz, von Bundeswehr und Rettungsdiensten. Nochmal über 1000 oder 1500 Freiwillige, die von sonst woher kommen und einfach mithelfen wollen. Das ist sensationell. Und wenn man dann auch noch sieht, wie gelassen die Leute damit umgehen, wie souverän, wie erwartungsruhig sie sind, dann ist das schon bemerkenswert.
Beruhigend auch für die Bewohner von Hitzacker, die harten Tagen entgegensehen. Viele denken an die Bilder vom Hochwasser 2002, als die Altstadt aussah wie eine Flusslandschaft. Damals fehlte ein adäquater Hochwasserschutz. Diesmal sind die Anwohner besser geschützt mit einer Mauer, die auf den Deich gesetzt wurde, jetzt nochmal erhöht mit Metallstreben. Ein Vorteil für die Anwohner, schon bevor die Flut richtig da ist.
Wir konnten uns Gott sei Dank elementar versichern, seitdem wir den Hochwasserschutz haben. Was jetzt kommt, das müssen wir hinnehmen.
Die Fluttore in Hitzacker sind zu. Die Menschen erwarten eine Rekordflut, die sie und die Schutzanlagen auf eine harte Probe stellen wird.
Zum Hochwasser bringt das Erste auch heute wieder einen Brennpunkt, gleich nach dieser Tagesschau. Mehr Informationen und Spendenkonten für Flutopfer finden Sie auf tagesschau.de. In der Eurohawk-Affäre bezweifelt die Opposition nach wie vor die Glaubwürdigkeit von Verteidigungsminister de Maizière. Sie vermutet, dass de Maizière früher und umfassender, als er bisher angegeben hat, über die Zulassungsprobleme der Aufklärungsdrohne Bescheid gewusst habe. Außerdem wird darüber gestritten, ob wann diese Probleme als unlösbar galten. Das Eurohawk-Projekt wurde Mitte vergangenen Monats gestoppt.
Der Minister, seine Soldaten und jede Menge Sandsäcke. Wären die Zeiten normal für Thomas de Maizière, ja, dann könnte das ein politisch unbelasteter Termin sein. Doch auch hier im Hochwassergebiet muss er sich gegen Vorwürfe der Opposition wehren. Er habe beim Eurohawk-Debakel nur so getan, als habe er von Problemen nichts gewusst.
Ich habe im Deutschen Bundestag, ich habe in der Öffentlichkeit gesagt, dass ich durchaus von Problemen mit dem Eurohawk wusste. Aber es waren keine unlösbaren Probleme.
Noch am Mittwoch hatte de Maizière den Eindruck erweckt, bis zum Stopp des Projektes nur ein einziges Mal im Frühjahr 2012 überhaupt von Schwierigkeiten mit der Superdrohne gehört zu haben. Für die SPD bleiben Fragen.
Offensichtlich versucht der Minister, sich jetzt auf Haarspaltereien zurückzuziehen. Die Frage ist, hat er Informationen gehabt und konnte er eingreifen? Oder ist er völlig ahnungslos von seinen Staatssekretären überrascht worden mit einer Entscheidung?
Vom drohenden Aus für den Eurohawk durch vermutlich unlösbare Probleme hatten schon Ende März diverse Medien, darunter tagesschau.de, berichtet. Das könne dem Minister nicht entgangen sein, sagen die Grünen.
Insofern tun sich hier wirklich große Widersprüche auf zu dem, was der Minister in dieser Woche dem Verteidigungsausschuss gesagt hat, dem Haushaltsausschuss gesagt hat, dem Deutschen Bundestag gesagt hat. Hier ist seine Glaubwürdigkeit erschüttert.
Am Montag wird Thomas de Maizière den Abgeordneten erneut Rede und Antwort stehen müssen. Gelogen hat Thomas de Maizière wohl nicht, räumt inzwischen selbst die Opposition ein. Doch die ganze Wahrheit habe er auch nicht gesagt. Sein Krisenmanagement wird inzwischen auch in den eigenen Reihen kritisiert. Aus der Union heißt es, mehr dürfe nun wirklich nicht passieren.
CDU und CSU wollen die Verfassungsgerichtsentscheidung zur steuerlichen Gleichbehandlung homosexueller Lebenspartnerschaften rasch umsetzen. Sie haben sich lange gegen ein Ehegattensplitting für schwule und lesbische Paare gewehrt, wollen jetzt aber ein Gesetz dazu in den nächsten Wochen durchs Parlament bringen. Bei einem anderen Punkt bleibt die Union hart. Das volle Adoptionsrecht für eingetragene Lebenspartnerschaften komme nicht in Frage.
8 Uhr morgens strömt die Unionsfraktion zur Sondersitzung. Und es dauert gerade mal eine halbe Stunde, da steht der Fahrplan fest. Nächste Woche soll ein eigener Gesetzentwurf zur steuerlichen Gleichstellung vorliegen. Noch vor der Sommerpause soll er verabschiedet werden. Dafür gibt es eine breite Mehrheit, gezwungenermaßen.
Es gab keine Veranlassung, im vorauseilenden Gehorsam sozusagen etwas zu verändern, denn unsere Grundüberzeugung war, dass dieses nicht zwingend notwendig ist und dass wir nur dann reagieren, wenn das Verfassungsgericht uns dieses auch wirklich aufgibt.
Der Opposition geht es jetzt trotzdem nicht schnell genug. Sie will die Gleichstellung inklusive Adoptionsrecht schon heute auf die Tagesordnung im Bundestag setzen, scheitert aber am Widerstand der Koalition.
Sie wollen es ja weiter so treiben, wie Sie es immer getrieben haben bei diesem Thema. Sie müssen das Adoptionsrecht genauso umsetzen wie die Gleichstellung beim Einkommensteuerrecht.
Nicht nur die Opposition, auch die FDP will die völlige rechtliche Gleichstellung. In der Union dagegen haben viele erhebliche Bedenken.
Die steuerrechtliche Gleichstellung ist etwas ganz anderes als die Adoption, wo es um das Kindeswohl geht.
Mit dem Thema Adoption will sich die Union allerdings erst nach der Wahl beschäftigen. Auch da gibt es schon Vorgaben aus Karlsruhe. Die Union merkt, dass ihr nicht mehr viele Argumente bleiben. Sie pocht auf das traditionelle Familienbild. Und obwohl jetzt ein Gesetz zur weiteren Gleichstellung kommen wird, die Homo-Ehe, so heißt es, gibt es für die Union nicht.
Für schwangere Frauen, die sich nicht in der Lage sehen, ihr Kind selbst großzuziehen, gibt es ein neues Hilfsangebot. Der Bundestag beschloss heute die Einführung einer sogenannten vertraulichen Geburt. Vom Mai kommenden Jahres an sollen Frauen im Krankenhaus ihre Kinder anonym zur Welt bringen können. Ihre Daten bleiben mindestens bis zum 16. Geburtstag des Kindes unter Verschluss. Der Bundesrat muss noch zustimmen. In Europa sollen die Asylverfahren verkürzt werden auf in der Regel nur noch 6 Monate. Ein entsprechendes Reformpaket haben die EU-Innenminister heute in Luxemburg gebilligt. Verfolgte sollen damit besser geschützt werden. Bundesinnenminister Friedrich will zugleich härter gegen sogenannte Armutsflüchtlinge vorgehen. Dabei geht es vor allem um Rumänen und Bulgaren, die nach Deutschland kommen.
Es waren deutsche Großstädte, die über mutmaßliche Armutswanderung geklagt hatten. Zunehmend würden Menschen aus Bulgarien und Rumänien nach Deutschland kommen, um Sozialleistungen zu beantragen. Deutschland hatte sich zusammen mit den Niederlanden, Österreich und Großbritannien an die EU-Kommission gewandt. Die jedoch hat auch nach der heutigen Sitzung Informationsbedarf. Die EU-Kommission ist eine sehr langweilige und bürokratische Institution und wir können nicht eher handeln, bis wir gute Beweise haben, die Strukturen kennen und die Probleme identifiziert haben.
Also ich bin ja nicht das statistische Irgendwas-Amt, sondern das Problem existiert. Ja? Und jetzt sollen die mal, wenn sie es nicht glauben, sollen sie doch mal in die Städte gehen.
Und mit genauso deutlichen Worten kündigt der deutsche Innenminister eine harte Gangart an. Er wolle den Spielraum auf nationaler Ebene ausschöpfen und Strafen für möglichen Sozialbetrug prüfen. Erstens Ausweisungen.
Zweitens, um zu verhindern, dass der am nächsten Tag wieder im Bus oder im Auto sitzt und in die nächste Stadt in Deutschland fährt, muss man ihm auch sagen, wieder Einreisesperre.
Inwieweit das mit EU-Recht vereinbar ist, wollen Europas Innenminister jetzt diskutieren. Innenkommissarin Malmström schließt Probleme nicht aus, pocht aber auf handfeste Beweise. Und mit dieser Forderung steht sie nicht alleine da, denn schließlich geht es um Vorwürfe gegen Rumänen und Bulgaren, also EU-Bürger. Und die Freizügigkeit ist einer der fundamentalen Werte der Europäischen Union.
US-Präsident Obama hat den massiven Zugriff auf private Telefon- und Internetdaten verteidigt. Die Datensammlung der Regierung sei Teil der Terrorbekämpfung, sagte Obama heute in Kalifornien. Man könne nicht 100% Sicherheit, 100% Privatsphäre und null Unannehmlichkeiten haben. Bei den Programmen seien zahlreiche Sicherheitsmaßnahmen berücksichtigt worden. In den vergangenen Tagen war bekannt geworden, dass Sicherheitsbehörden im großen Stil Internet- und Telefondaten ausgewertet haben. Der türkische Ministerpräsident Erdogan hat seine harte Haltung gegenüber andauernden Protesten im Land bekräftigt. Er verlangte heute ein sofortiges Ende der Demonstrationen. Sie richteten sich zunächst gegen den Abriss eines Istanbuler Parks, sind aber zunehmend Ausdruck allgemeiner Unzufriedenheit mit der Regierungspolitik. Bundeskanzlerin Merkel und die EU-Kommission forderten einen Verzicht auf Gewalt gegen Demonstranten.
Der Gezi-Park mitten in Istanbul. Nachdem vor einer Woche nach heftigen Kämpfen die Polizei abgezogen ist, hat er sich in eine Zeltstadt verwandelt. Doch das Idyll trügt. Dahinter steckt eine klare politische Botschaft: Wir weichen nicht. An ihn richtet sie sich, an Ministerpräsident Erdogan, der heute in den frühen Morgenstunden von einer viertägigen Nordafrika-Reise zurückkehrt. Zu seinem Empfang kamen etwa 10.000 AKP-Anhänger. Eigens dafür wurden Bus- und U-Bahn-Verkehr außerplanmäßig verlängert. Massen am Flughafen, sie waren in gewisser Weise Erdogans Botschaft an die Demonstranten, die inzwischen landesweit gegen seine islamisch-konservative Politik protestieren. Rein zufällig genau heute eine schon lang anberaumte europäisch-türkische Konferenz in Istanbul. Aus gegebenem Anlass mahnt der EU-Erweiterungskommissar Kriterien für Beitrittskandidaten an. Das beinhaltet Freiheit der Meinung, die Freiheit, sich friedlich versammeln zu dürfen und die Freiheit der Medien berichten zu können, was tatsächlich passiert. Doch Ministerpräsident Erdogan bleibt unbeirrbar. In den sozialen Medien gibt es Desinformation und Lügenkampagnen. Wir haben keine Probleme mit demokratischen Forderungen, aber wer sind diese Leute überhaupt? Es gibt ja nicht mal Ansprechpartner.
Die Türkei, sie ist ein gespaltenes Land und das in diesen Tagen noch mehr als sonst. Ob der international wachsende Druck helfen kann, alles hängt jetzt vom Ministerpräsident Erdogan ab.
Mit 71 Jahren ist er der dienstälteste Ballettchef der Welt, John Neumeier. Seit nunmehr 40 Jahren leitet er das Hamburg Ballett und hat es zu Weltruhm geführt. Anlässlich des Jubiläums wurde Neumeier heute im Hamburger Rathaus von Kultursenatorin Kisseler empfangen. Nach anfänglicher Skepsis sind seine mehr als 140 Choreografien inzwischen längst Klassiker. In der Hansestadt gibt es jetzt ein großes Festival. Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 8. Juni.
Eine Hochdruckzone bestimmt im Norden Deutschlands weiter mit trockener Luft das Wetter. In den übrigen Landesteilen ist die Luft feuchter. Erschwerend hinzu kommt, dass sich morgen auch bei uns ein Tief bemerkbar macht, das nach Frankreich zieht. In der Nacht klingen einzelne Gewitter rasch ab und es klart vielerorts auf. Örtlich bildet sich Nebel. Der Tag verläuft im Norden sonnig. An der Nordsee gibt es Wolken. Sonst bilden sich Quellwolken, vor allem in der Mitte, sowie im Schwarzwald und an den Alpen entstehen stellenweise Schauer und Gewitter, die mitunter kräftig ausfallen. Abseits der Gewitter weht der Wind schwach, im Nordwesten mäßig. In der Nacht 14 Grad im Rhein-Main-Gebiet und 6 Grad an den Alpen. Am Tag 13 Grad an der Nordsee und bis 28 Grad am Oberrhein. Am Sonntag Sonne im Norden, sonst mehr Wolken als Sonne, dazu mitunter kräftiger und zum Teil gewittrige Regenfälle. Am Montag regnet es in der Südhälfte gebietsweise, im Südosten noch Gewitter, in der Nordhälfte Sonne und Wolken. Am Dienstag scheint die Sonne wieder verbreitet.
Um 22 Uhr begrüßt sie Karin Mioska zu diesen Tagesthemen. Hochwasser in Mühlberg, hoffen auf ein zweites Wunder, sowie das Leben der anderen, wie Obama die Welt ausspioniert.